Radio SRF.
Ein historischer Tag. Zum ersten Mal zieht ein Papst per Helikopter aus, um in den Ruhestand zu treten. Ab 20 Uhr ist Papst Benedikt XVI. Offiziell im Ruhestand und kein Papst mehr. Wie ruhig wird er bleiben? Hat er der Welt noch etwas zu sagen und welches Erbe hinterlässt er? Fragen an Eva Maria Faber, sie ist Rektorin der Theologischen Hochschule in Chur. Und nun Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Heute Abend steigt der Papst in einen Helikopter und er verlässt den Vatikan. Frau Faber, wie ist dieses Ereignis überhaupt für Sie? Was ist das für ein Ereignis?
Es ist schon etwas Besonderes und etwas, also ein spezielles Gefühl, zu wissen, dass wir Zeugen werden eines Ereignisses, das so einmalig in der Kirchengeschichte ist, dass es auch in ähnlichen Formen nur sehr selten gegeben hat. Also man spürt irgendwo den Hauch der Geschichte, ahnt, dass dieses Ereignis auch Folgen haben wird, ohne dass man schon wissen könnte, welche Folgen es genau sind. Aber es ist ein schon sehr beeindruckendes Gefühl.
Beeindruckend ist ja das eine. Und das andere ist ja, wenn man so die Zeitungen gelesen hat, um 17 Uhr steigt er in den Helikopter, ab 20 Uhr ist der Papst eigentlich Rentner. Er trägt jetzt nicht mehr rote, er trägt braune Schuhe. Ist das nicht so profan, dass man irgendwie denkt, das könnte das Bild des Papstes verändern, banalisieren vielleicht?
Ja, ich finde es eigentlich schade, dass die Farbe der Schuhe eine solche Bedeutung bekommen hat, weil ich das sehr nebensächlich finde. Natürlich ist jetzt das Geschehen als solches etwas, das den Papst auch vermenschlicht. Das ist auch immer wieder gesagt worden. Ich finde das auch unter diesem Aspekt wichtig, dass dieser Papst dann eine Erfahrung macht, die viele Menschen ja kennen, dass sie irgendwann den Beruf aufgeben müssen, dass dadurch das Leben sich auch sehr stark verändert. Es ist bei ihm sicher etwas Besonderes, weil er eine besondere Stellung in der Kirche hat. Aber so ein Einschnitt ist natürlich durchaus etwas, das in menschlichen Biografien und auch in der kirchlichen Biografie, wenn man so sagen darf, immer wieder vorkommt. Der Einschnitt wäre auch groß, wenn er gestorben wäre, wenn der Papst stirbt. Ich habe bei Papst Johannes Paul II. Manchmal etwas gestutzt, als das kommentiert worden ist, wie er in seiner Krankheit das Amt weitergeführt hat. Man sagte damals manchmal, es sei ein Zeichen der Würde von Menschen im Alter, wenn er jetzt sein Amt nicht aufgeben muss, sondern es weitertragen kann. Und ich habe das etwas irritierend gefunden, weil ich denke, dass Menschen in ihrer Würde nicht beschädigt werden, wenn sie sich von ihren Ämtern zurückziehen. Und Papst Benedikt macht das jetzt eigentlich vor, dass auch der Bischof von Rom das kann. Er hat in den letzten Tagen eigentlich auch sehr schön es vermocht zu sagen, dass er sich nicht einfach aus der Verantwortung entzieht, sondern dass er diese Verantwortung, die er einmal übernommen hat, jetzt einfach auf eine etwas andere Weise vollzieht, im Gebet, in der Zurückgezogenheit, um einem Nachfolger aber Platz zu machen, der mit mehr Kräften die Amtsgeschäfte auch übernehmen kann.
Und eigentlich nimmt er auch in Kauf, dass man eben sieht, ja, eben der Papst ist ein Mensch einerseits, andererseits, dass spekuliert wird, ja, geht er denn wirklich, weil er nicht gesund ist oder sind das nicht die Intrigen im Vatikan? Also dem setzt er sich natürlich aus.
Dem setzt er sich aus. Das ist auch irgendwie verständlich, dass solche Fragen gestellt werden. Ich persönlich bin der Auffassung, dass er sehr früh, vielleicht sogar schon von Anfang an, beabsichtigt hat, einen solchen Schritt zu tun und dass er vielleicht manchmal eher noch gewartet hat, bis sich die Wogen etwas glätten, weil er einmal auch dezidiert gesagt hat, aus einer schwierigen Situation wird er sich nicht zurückziehen und da wird er nicht der Verantwortung sich entziehen. Das Gefühl war jetzt wohl da, dass sich die großen Wogen der Missbrauchsskandale etwas geglättet haben, sodass es jetzt ein guter Moment ist. Es ist dann normal, dass gerade in diesem Moment natürlich die Wogen umso mehr dann auch wieder wachgerufen werden. Das ist schon klar.
Etwas anderes, das zeigt, dass der Papst eben auch in dieser Zeit und eben auch Mensch ist, der Papst ist offline. Er hatte ein Twitter-Konto mit was 2,5 Millionen Followers. Sie auch, Frau Faber?
Ich habe ein Twitter-Konto. Ich twittere auch gemäßigt, also nicht so häufig wie andere, aber ich tue das. Ich selber habe mich beim Papst nicht als Follower gemeldet, weil ich dieses Twittern des Papstes auch etwas zwiespältig fand.
Also man muss vielleicht sagen, wenn man so die letzten Tage angeschaut hat, da waren das nicht so sehr persönliche Bemerkungen, sondern fast schon, also ich kann mich an einen erinnern, wir sind alle Sünder und dank der Gnade Gottes werden wir erlöst. Also eigentlich so, was man in der Bibel lesen könnte.
Ja, das, es ging so in die Richtung, ich habe es manchmal dann mitbekommen, weil andere das retweetet haben. Ich denke, es ist ein bisschen so die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Das eine ist, er hat das Medium anders genutzt, als man es eigentlich nutzen sollte, nämlich nur, indem er Tweets verschickt hat und nicht, indem er auch etwas verfolgt hat, also anderen gefolgt ist. Ich habe größten Zweifel, dass er mehr gemacht hat, als den ersten Tweet vor laufender Kamera abzuschicken. Ich bin ziemlich sicher, dass das jemand anders macht. Und insofern ist dann auch für mich die Frage, was heißt das denn, wenn man dem Nachfolger Petri eine besondere Rolle zuschreibt? Kann das beliebig auf Sekretäre und andere Personen ausgeweitet werden? Oder hängt es nicht doch an seiner Person? Und dann stört es mich ein bisschen, wenn in seinem Namen dann solche Dinge getan werden und man eigentlich gar nicht mehr richtig gewiss sein kann, dass das jetzt wirklich der Papst ist.
Die Vermutung, dass er nur vor den Kameras einen Tweet abgeschickt hat, ist vielleicht gar nicht so daneben, weil er hat offenbar mit Bleistift geschrieben. Und zwar, also sagt man, oder so viel Zeit aufgewendet. Zum Beispiel auch die drei dicken Bände, die er geschrieben hat über Jesus von Nazareth. Also das soll alles mit Bleistift geschrieben worden sein. Eva Maria Faber, denken Sie, dass ab jetzt der Papst ist offline? Er hat viel publiziert in seinem Leben, jetzt nicht nur Tweets, sondern der schweigt jetzt einfach?
Ich hoffe es. Und es spricht sehr viel dafür, dass es auch so sein wird. Das heißt vielleicht nicht, dass er nicht mehr schreibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er noch etwas schreibt, es nur posthum veröffentlicht wird. Und ich würde das auch sehr wünschen. Ich denke, das ist auch das, was am heutigen Tag ein bisschen vielleicht die Sorgen auslöst oder die Beklemmung auch auslöst, die man hat. Die Frage ist jetzt wirklich, welche Erfahrung macht die Kirche mit einem zurückgetretenen Papst? Und sobald der Eindruck entstehen würde, er mischt sich in die Amtsgeschäfte seines Nachfolgers ein oder er versucht über Publikationen dann doch nochmal eine eigene Linie in der Kirche zu verbreiten oder so, das wäre alles sehr von Nachteil für dieses Experiment, möchte ich jetzt fast mal sagen. Geht das, dass ein Papst zurücktritt, ohne dass es Spaltungen gibt, ohne dass es Parteiungen gibt, ohne dass es dann Anhänger des früheren Papstes und Anhänger des jetzigen Papstes gibt? Das finde ich eine sehr prekäre Frage. Und ich bin froh, dass die bisherigen Äußerungen eigentlich so sind, dass der Papst sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen und ich werde mich öffentlich nicht mehr äußern. Ich fände das sehr wichtig.
Also schauen wir doch das an, was er der Welt hinterlassen hat bis jetzt, also in der Zeit auch, in der er Papst war. In seinen Büchern, ist er so streng wie sein Ruf?
Ich würde nicht sagen, dass die Bücher schlechthin so streng sind wie sein Ruf. Er ist ein guter Theologe, würde ich sagen, ein eigenwilliger Theologe oder man müsste vielleicht sagen, ein eigenständiger Theologe, der eigene Positionen hat, also nicht nur zusammenträgt, was andere auch schon gesagt haben, sondern da eigene Positionen hat. Darin, also in solchen Büchern wird er dann auch sagen, womit er nicht einverstanden ist. In dem Sinne ist er streng. Man könnte auch einfach sagen, er ist pointiert. Die Strenge ist wahrscheinlich ihm zugewachsen oder der Ruf der Strenge ist ihm zugewachsen, vielleicht ein bisschen dadurch, dass er als Präfekt der Glaubenskongregation schon und damals mehr als jetzt als Papst ein bisschen so sein eigenes Denken auch zum Maßstab macht. Und das führt natürlich dazu, dass es dann schwierig wird, mit abweichenden Positionen, mit anderen Positionen dann noch eine Rolle zu spielen in seinem Denken. Also er hat seine Position und grenzt sich damit gegenüber anderen ab und lässt vielleicht dann zu wenig erkennen, wie sehr er sich dann auch mal wirklich von anders gearteten Positionen irritieren lässt, beeinflussen lässt und auch korrigieren lässt, versucht zu neuen Einsichten zu kommen. Das ist vielleicht dann das, was man ein bisschen vermisst.
Er ist ja Dogmatiker und Sie sind auch also Dogmatikerin. Sie unterrichten Dogmatik und Fundamentaltheologie. Wenn man das Wort hört, denkt man, also da muss man schon ganz schön stur sein. Sie auch?
Ich denke, eine Portion Sturheit tut dem menschlichen Leben ganz gut, sonst ist man zu sehr irritierbar. Natürlich muss es Grenzen haben. Vielleicht muss man es etwas anders angehen. Also ich denke jetzt, die Dogmatik hat eine bestimmte Aufgabe, den Glauben zu reflektieren, auch auszuloten, was das bedeutet, die Komplexität von manchen Glaubensaussagen, überhaupt von Religion auch überhaupt in den Blick zu bekommen. Und die Sturheit, die vielleicht manche Dogmatiker zeigen, hängt vielleicht auch daran, dass sie einerseits gewohnt sind, Position zu beziehen und dann natürlich nicht gleich bei der nächsten Gelegenheit wieder ihre Position ändern. Und auch, dass sie manchmal etwas allergisch reagieren, wenn sehr komplexe Fragen etwas zu sehr vereinfacht behandelt werden.
Ja, aber nehmen wir ein Beispiel. Also würde das heißen, man liest zum Beispiel einen Text aus dem Evangelium und sagt, so ist er zu interpretieren und nicht anders.
Ja, ein guter Dogmatiker, eine gute Dogmatikerin wird nicht einfach sofort diesen Schluss ziehen, sondern wird schauen, wie ist dieser Text interpretiert worden, wie stellt sich die Exegese
dazu. Von anderen Dogmatikern?
Von anderen Dogmatikern in der Theologiegeschichte. Man wird sehen, es gibt vielleicht verschiedene Auslegungen, man lässt die Revue passieren und damit ist eigentlich schon eine große Pluralität erstmal aufgetan, bevor man dann vielleicht zu einer eigenen Stellungnahme kommt. Aber ich denke, die Dogmatik weiß eigentlich sehr gut um die Perspektivität auch der Glaubensaussagen und des Verständnisses vom Glauben.
Aber grundsätzlich, wenn man sagt, man untersucht das oder man ist Dogmatiker oder Dogmatikerin, dann nimmt man zum Beispiel die katholische Glaubenslehre und sagt, die gilt, egal wie sich die Welt verändert, weil das wurde ja geschrieben, das wurde uns überliefert und das gilt jetzt so.
Ich denke, man müsste wahrscheinlich unterscheiden. Ich würde schon sagen, es gibt einen Kern dessen, was ich als zu meinem Glauben oder zum kirchlichen Glauben gehörig ansehe. Einen Kern, den ich nicht gleich zur Disposition stelle und wo ich sage, das ist ein Schatz, den wir bewahren müssen. Die Frage ist dann, wie kann man diese Tradition lebendig weiterführen? Also das, was wir traditionell geglaubt haben, lebendig weiterführen. Und das heißt, das geht nicht ohne Dialog mit der eigenen Zeit. Das geht nicht ohne die Frage, wie lässt sich das auch anders übersetzen. Und es geht auch nicht ohne Aufmerksamkeit für neue Perspektiven, die sich heute stellen, die man früher vielleicht nicht so gesehen hat. Und da kommt es dann auch zu Veränderungen. Es ist eigentlich eine Frage seit der Mitte des 20. Jahrhunderts und dann speziell auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, inwiefern die Geschichte auch ein Ort der Erkenntnis ist. Und wir deswegen dann nicht einfach mit ewigen Wahrheiten kommen können oder mit Wahrheiten, die die Kirche immer schon geglaubt hat, sondern auch in die heutige Geschichte hineinschauen müssen und uns da manchmal auch korrigieren lassen müssen.
Ich nehme ein aktuelles Beispiel. Wir sitzen hier zusammen im Studio in Chur und hier ist auch der Sitz, also nicht im Studio, aber hier in Chur, der Sitz von Bischof Vitus Hornder. Der hat einen Hirtenbrief veröffentlicht, Wiederverheiratete sollten nicht zu den Sakramenten zugelassen werden. Das wirkt ja für viele wahnsinnig unbarmherzig. Er sagt, das sei Lebenshilfe. Also das ist doch ein Beispiel, wo man sagen kann, wo ist denn hier genau der Dialog?
Ich denke, man muss noch unterscheiden. Der Ausschluss von den Sakramenten, der von der kirchlichen vom kirchlichen Recht her geboten ist, heißt jetzt noch nicht, und das hat auch Bischof Vitus eigentlich sehr stark betont, dass man die Menschen als solche ablehnt oder die Menschen als solche ausschließt, sondern es wird einfach differenziert, nicht zu den Sakramenten zugelassen, aber ansonsten, das hat gerade der Hirtenbrief auch betont, soll eine besondere Aufmerksamkeit auch diesen Menschen gelten. Was dann nicht mitvollzogen wird, ist, dass der Ausschluss dann doch viel krasser empfunden wird von den betroffenen Menschen. Und da müssten wir wohl etwas mehr hinschauen, müssten auch die Lebensrealitäten in der heutigen Gesellschaft wahrnehmen. Wir müssten auch in der Dogmatik dann, und das wird auch getan, wahrnehmen, dass die Situation, in der Ehe gelebt wird, sich sehr verändert hat, mit Rückwirkungen auf das Verständnis von Ehe. Wir müssten zugeben und offenkundiger machen, dass tatsächlich auch das kirchliche Verständnis von Ehe sich verändert hat mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und da sind die Konsequenzen noch nicht alle gezogen worden. Es gibt dann auch etwas Unstimmigkeiten in den Argumentationen. Es wird oft gesagt, dass diese wiederverheiratet Geschiedenen durchaus sehr geistliche Menschen sein können, dass sie die Christusgemeinschaft erleben dürfen, die wir normal dann sakramental auch begehen, dass sie das in einer geistlichen Weise vollziehen können. Aber wenn sie das können, ist für mich die Frage, warum sie dann nicht auch zu den Sakramenten tatsächlich zugelassen werden können. Der Papst Benedikt hat mehrfach gesagt, dass er das als Problem sieht. ähnlich wie andere diskutierte Fragen. Er hat es immer wieder mal gesagt. Er sieht, dass es offene Fragen sind, dass es Probleme gibt. Nur ist dann nie ein Schritt getan worden, mal Offenheit zu zeigen, dass die Kirche vielleicht künftig auch anders mit diesen Dingen umgehen könnte. Und das ist das, warum heute auch Reformbedarf festgestellt wird und gewünscht wird, dass man, wenn das Problem anerkannt wird, dass man dann auch doch offener darüber diskutieren können sollte.
Aber da könnte man sagen, also Sie haben vorhin haben Sie gesagt, der Papst, der hat ein, zeigt ein eigenständiges Denken in seinem Werk. Das heißt, es ist nicht einfach eine Vorschrift, die von ihm kommt, sondern da kommt dann der ganze kirchliche Machtapparat. Also, oder ist es doch von ihm, schlussendlich?
Ja, jetzt was die Wiederverheiratung Geschiedenen angeht, konkret ist das, das, was vom Kirchenrecht her nahe liegt, allerdings nicht mal direkt ableitbar ist. Und es geht vor allen Dingen dann um eine Formulierung, die von Johannes Paul II. Stammt, dass eben jemand, der wiederverheiratet ist, in einer irregulären Situation lebt. Und daraus wird dann gefolgert, er kann nicht an den Sakramenten teilnehmen. Das ist jetzt nicht auf dem Boden des Denkens von Papst Benedikt gewachsen, sondern das hat er übernommen. Aber er hat eben, außer dass er deklariert, dass es ein Problem ist, dann nicht die Fragestellung weitergeführt.
Die Grundhaltung, die ja gezeigt wird, also hier in Chur, aber oft, die man auch wahrnimmt von der katholischen Kirche, ist, ja, wer nicht einverstanden ist, der kann ja eigentlich auch gehen. Also so läuft die Kirche, so machen wir das in der katholischen Kirche und man hält eben einen gewissen Dogmata oder einer Moral fest, eben erst recht in einer Zeit, wo das vielleicht fehlt. Also ich komme jetzt aufs Denken Papst Benedikts zurück.
Ja, also Sie haben ja begonnen mit dem, dass die Haltung dann oft so ist, dass man sagt, wer damit nicht einverstanden ist, soll dann halt sich verabschieden, soll gehen. Da bin ich sehr erschrocken, dass so etwas formuliert wird. Ich finde, da fehlt irgendwo ja eine grundlegende Haltung des Bekümmertseins, dass es Menschen gibt, die sich in der Kirche nicht wohlfühlen, ein Bekümmertsein darüber, dass wir nicht einen gemeinsamen Weg finden können. Und ich bin da vielleicht auch in dieser Hinsicht fast, also traditioneller oder altmodisch, das ist in der Praxis der Kirchengeschichte früher nicht üblich gewesen, dass man Menschen wegschickt. Man macht Türen auf, damit Menschen kommen.
Also nach Jesus eigentlich, wo man gesagt hat, der befasst sich ja mit ganz verschiedenen Menschen.
Ja, eben. Also es ist eigentlich eine einladende Praxis. Man macht die Türen auf, damit die Menschen kommen und nicht die Türen auf, damit sie dann endlich gehen. Das ist also etwas, das ich überhaupt nicht wirklich verstehe. Und vielleicht wird auch übersehen, dass man eben die Probleme, die es tatsächlich gibt, der Reformbedarf, der von verschiedenen Seiten geäußert wird, dass man das nicht löst, indem man das Nachdenken darüber verbietet, sondern man muss das zulassen. Der französische Theologe Yves Congar hat einmal gesagt, Lösungen kann man verbieten oder von ihnen sagen, dass sie falsch sind. Aber Probleme kann man nicht verbieten. Die sind da, die stellen sich und denen müssen wir uns dann auch stellen. Und im Moment ist in der Kirche manchmal so ein bisschen ein Verdrängungsprozess vielleicht fast da, dass dann so getan wird, als gäbe es das Problem gar nicht, obwohl eine große Mehrheit von Menschen in der Kirche sagen, doch, wir sehen ein Problem.
Also da hinterlässt Papst Benedikt XVI. Keine Antworten.
Er hinterlässt keine Antworten. Das würde ich von ihm aber gar nicht erwarten. Das erwarte ich auch nicht von einem Nachfolger, dass er für alles Antworten hat. Ich erwarte von einem Papst und auch von dem Nachfolger, dass er in der Kirche eine Atmosphäre ermöglicht, ein Gesprächsklima ermöglicht, wo dann entsprechende Antworten gesucht werden können. Wir haben sie noch nicht alle, aber die Suche muss zugelassen werden und das ist in den letzten Jahren zu wenig geschehen.
Also das heißt, kritikfähig war dieser Papst nicht?
Ja, er hat in seinem Jesusbuch, das ja dann nicht streng lehramtlichen Charakter hatte, am Anfang geschrieben, dass dieses Buch kritisierbar ist, obwohl er es als Papst geschrieben hat, aber dass er eigentlich das nicht in seiner Rolle als Papst geschrieben hat, sondern als Theologe. Insofern hat er Offenheit für Kritik signalisiert, die ist dann auch gekommen. Er hat sie dann auch nicht verbal verurteilt. Ob er sie zur Kenntnis genommen hat, kann ich nicht beurteilen. Also in dem Sinne eine gewisse Kritikfähigkeit. Es hat eine Situation gegeben in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht mehr den Kontext, wo er öffentlich sich verwehrt hat dagegen, dass man ihn auf ungerechte Weise angegriffen und kritisiert hätte. Und da habe ich ein bisschen gedacht, das ist gefährlich. Also wenn man zu sehr diese Kritik zurückweist, ist das für viele Menschen in der Kirche dann gleich das Signal, es ist nichts kritisierbar. Und ein Kardinal Sodano hat einmal gesagt, wer liebt, kritisiert nicht. Und es ist dann heute sehr schnell der Kurzschluss, Kritiker der Kirche lieben die Kirche nicht. Statt dass man wahrnimmt, wenn ich eine Institution liebe, wenn ich die Kirche liebe, gerade dann werde ich sie kritisieren, damit es in einer guten Weise weitergeht. Und in diese Richtung hat man von Papst Benedikt wenig Ermutigung bekommen. Und das hat das Klima in der Kirche manchmal auch etwas schwer gemacht.
Und warum nicht? Also warum denken Sie, dass diese Ermutigung nicht gekommen ist? Also hat das etwas mit... Man könnte ja auch sagen, wir leben in einer Zeit, in der, wie soll ich sagen, der Papst hat auch schon darüber geschrieben, dass fast schon wie Kapitalismus Religion ersetzt oder dass wir nur noch auf uns selbst zentriert sind, irgendwie einen moralischen Kompass verloren haben für das moralische, spirituelle, so, und dass die Angst da ist, wenn er abweicht von gewissen Leitsätzen oder die Kirche als quasi moralischer Leuchtturm, dass dann alles kaputt geht.
Er hat sicher eine sehr skeptische oder vielleicht sogar pessimistische Sicht der Welt gehabt, der Gesellschaft gehabt, der heutigen Kultur gehabt. Und das hat ihn auch immer besorgt sein lassen, dass nicht in der Kirche entsprechende Mentalitäten auch herrschen. Anpassung an den Zeitgeist ist so eine Formulierung, die hier eine Rolle spielt. Und insofern gibt es dann ein bisschen eine Aversion gegen Reformvorschläge, gegen den Wunsch, dass man den christlichen Glauben doch eben dann mit der heutigen Welt auch vermitteln muss, dass es auch heute das geben muss, was das Konzil Aggiornamento genannt hat. Da ist er sicher eher skeptisch gewesen und insofern hat er diese Dinge nicht gerade befördert. Man weiß auch, dass es verschiedene Briefe gegeben hat an ihn von zum Teil bekannten, auch renommierten Personen, auch Kirchenleuten, die ihre Sorge ausgedruckt haben über den Reformstau, über diese Blockaden, die es in der Kirche gibt. Und man hat darauf eigentlich keine Resonanz wahrgenommen. Also bei einem Brief, der dann mal herausgekommen ist, hieß es dann ganz eindeutig, der Schreiber hat nie eine Antwort bekommen. Und da würde ich mir dann schon erwarten, dass gerade bei solchen Menschen, die sich besorgt, kritisch der Kirche, der faktischen Situation und Gestalt der Kirche gegenüber äußern, dass da etwas mehr Aufmerksamkeit da ist, dass auch dort der Heilige Geist ja vielleicht wirkt und etwas erkennen lässt, worauf Kirche und die Kirchenleitung auch reagieren muss. Das ist etwas ausgefallen.
Viele haben ja auch kritisiert, also da redet man über geschiedene Wiederverheiratete, wie wenn das eben schlimm wäre, aber zu eigentlich den Sünden innerhalb der Kirche von sexuellem Missbrauch, von Bankenskandalen, so, da wird kaum etwas gesagt.
Ich denke, es ist ein Grundproblem, dass die Sensibilität für die Frage, was ist eigentlich verwerflich und was ist ein Vergehen und wo verfehlen wir uns, dass die Sensibilitäten zwischen Kirche und der zeitgenössischen Welt da sehr unterschiedlich sind. Es ist auch paradox eigentlich oder eigenartig, dass es in der Lehre der Kirche oder in der Praxis der Kirche dann eigentlich nur eine einzige unvergebbare Sünde gibt, nämlich eben das wiederverheiratet geschieden sein. Bei allen anderen Vergehen, wenn ich jemanden umgebracht habe, eben Missbrauch an Kindern und solche Dinge, da kann ich eben nach kirchlichem Verständnis zur Beichte gehen und dann ist das in diesem Sinne wieder in Ordnung, dass auch dort etwas Irreversibles geschehen ist, das ich nicht wieder gut machen kann, wird dann etwas mehr übersehen. Und nur bei den wiederverheiratet Geschiedenen ist dann etwas in der Welt, was man nie wieder rückgängig machen kann. Und da wird dann sehr rigoros gehandelt. Das ist schon ein bisschen eine schwierige Situation.
Frau Faber, sagen Sie das auch Ihren Studenten, die ja oft angehende Priester, Seelsorger sind? Dürfen Sie das sagen?
Das kommt in den Vorlesungen schon vor. Ich werde die Studierenden nicht beeinflussen, was sie zu denken haben, nach meiner Vorstellung. Aber ich habe als akademische Lehrerin auch die Pflicht, ihnen zu sagen, was diskutiert wird, warum gewisse Positionen der Kirche auch in Frage stehen, in dem Sinne, dass Anfragen gestellt werden. Ich habe deswegen die Pflicht, weil ich akademisch unterrichte, aber ich habe auch deswegen die Pflicht, weil solche Fragen auf künftige Priester und Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen auch zukommen und ich kann sie nicht unvorbereitet lassen. Wie sie sich dann ihre eigene Meinung dazu bilden, das muss ich ihnen überlassen. Und ich werde ihnen selbstverständlich immer auch sagen, was ist im Moment der kirchliche Standpunkt, was ist die kirchliche Lehre, was sind die kirchlichen Vorschriften. Aber ich kann nicht das einseitig nur so hinstellen, ohne nicht auch die Komplexität des ganzen Problems darzustellen.
Also ohne zu denken.
Ohne zu denken, ja. Und zum Denken anzuleiten.
Zum Schluss noch es sind 1,3 Milliarden Gläubige, die von Rom aus geleitet werden. Der nächste Papst muss das auch so machen. Müsste man da mal etwas anpacken? Ich meine, sogar die kommunistische Partei in China hat ein bisschen Mühe, an ihre Milliarden Leute unter Kontrolle zu behalten.
Es ist ja interessant, es wird in diesen Tagen in vielen Zeitungen und Medien über Erwartungen an den künftigen Papst gesprochen und oft verbindet sich das dann mit der Bemerkung, die Erwartungen sind eigentlich unerfüllbar. Und ich denke, das muss nachdenklich machen, denn es kann ja nicht sein, dass der Petrusdienst schlechthin unerfüllbar ist. Es ist ein Dienst, der eine Aufgabe hat. Und wenn das im Moment so komplex ist, dass eigentlich niemand diese Aufgabe erfüllen kann, dann müsste man überlegen, wie man diesen Dienst nicht reduzieren kann, aber sinnvoll gestalten kann, sodass trotzdem für die ganze Weltkirche eine gute Leitung gewährleistet werden kann. Das heißt zum einen, dass über die Frage nachgedacht werden muss, wie der Papst beraten ist. Und da gibt es einen großen Vertrauensverlust, dass die Kurie das in einer angemessenen Weise tut. Man hat zu viele Anzeichen dafür, dass die wichtigen Informationen dann eben doch nicht beim Papst ankommen, sondern irgendwo anders bleiben. Also Beratungsfunktion der Kurie müsste verbessert werden oder die Möglichkeiten, die Strukturen, wie das geschieht, müssten verbessert werden. Und die zweite ganz dringliche Frage ist, welche Entscheidungen müssten nicht besser verlagert werden auf andere Ebenen?
Also regional zum Beispiel?
Regional, Bischofskonferenzen oder kontinental, das wird sicher auch noch dann zu reflektieren sein, was ist für welche Fragestellung wichtig. Aber letztlich sind wir hier auch bei Themen, die schon auf dem Konzil immer wieder thematisiert worden sind, weil die Bischöfe damals gesagt haben, wir werden zu wenig in unseren Fragen und unseren Einsichten auch ernst genommen. Man hat damals einen universalen Leitungsrat für die Kirche gewünscht. Das ist mehrfach zur Sprache gekommen. Also dass die Bischöfe aus den Ortskirchen eine stärkere Rolle spielen bei der Gesamtkirchenleitung. Und man hat eben gewünscht, dass die Bischofskonferenzen größere Vollmachten bekommen. Und das ist seitdem nicht, hat sich nicht wesentlich verändert und da steht uns noch einiges bevor.
Da steht tatsächlich einiges bevor. Und wenn das Konklave beginnt, dann reden wir dann auch über, wer könnte es denn sein oder wer es denn auch wird. Eva Maria Faber, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, danke.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.